Guten Morgen. Und es ist gut so, dass du alles einfangen können. Perfekt. Geht's euch gut? Also ihr seht auf alle Fälle so aus. Wenn nicht, dann verstellt ihr euch zumindest gut. Christi, geht's auch gut? Geht? Läuft. Nach dem Lobpreis gut. Sehr schön. Deswegen sind wir auch hier. Also ich freue mich ganz außerordentlich hier zu sein. Es ist mir ein Vorrecht und ein Privileg. YouTube, hi, das ist schön, dass ihr da seid. Ein Vorrecht auch zu euch reden zu können. Schön, dass ihr zuhört, dass ihr zuseht. Ich habe heute extra meinen Textmarker-Pulli angezogen, dass ich auch schön sichtbar bin. Ich dachte jetzt auch, ich meine, viele Leute gucken sich die Predigt ja über YouTube an und dann, weißt du, wenn die jetzt CCM eingeben und dann sehen Matthias Eller, dann denken die sich, ja, wer ist das, warum predigt der Pastor nicht? Aber wenn sie dann wenigstens ein Thumbnail mit dem Neon-Shirt haben, dann denken sie sich vielleicht doch, vielleicht sollte ich mir das mal anhören. Aber nicht, das war keine bewusste Entscheidung, es war jetzt nur ein Spruch, okay, ihr versteht, es war nur ein Spruch. Das Thema heute ist guter Vater. Das, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen oder gesehen habt, aber eben der Song ging ja auch darüber. Und auch meine erste Bibelstelle, die kam auch schon im ersten Lied vor. Und damit würde ich starten wollen. Danach bete ich und danach fange ich an, locker zu predigen darüber. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Okay, also das ist die Basisbibelstelle. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und ja, es ist echt so, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns siehst. Und ich danke dir, dass du ein guter Vater bist. Und ich bete, dass du es heute jedem von uns zeigst, ja, über den Verstand hinaus, dass in unserem Herzen einfach wirklich, ja, wirklich was angeschubst wird, ja, dass wir tiefer wirklich in diese Wahrheit gegründet werden. Danke, Herr. Amen. Righty. Ja, anders für die Predigt. Ich verpasse meinen Söhnen immer wieder Spitznamen und Kosenamen und so. Die mussten da schon einiges aushalten, besonders der Elias, auch einige alberne Sachen und so. Aber jedenfalls irgendwann hatte ich dann so mal angefangen, zwischendurch ab und zu mal zu sagen, wenn jetzt der Elias von der Schule nach Hause kam, mein Lieblingssohn ist zu Hause. Und dann, wenn der Noah nach Hause kam, mein Lieblingssohn ist zu Hause. Und dann dachte ich erst, okay, ich darf das jetzt nicht so oft sagen, sonst wird's albern. Aber dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es dann doch ein bisschen in mir gearbeitet hat, weil ich dann so gedacht habe, okay, erstens mal, ich kann das ohne Heuchelei sagen. Ich habe wirklich, der Elias ist mein Lieblingssohn und der Noah ist mein Lieblingssohn. Ich dachte dann, okay, es ist tatsächlich so, es ist nicht gelogen, es ist wahr. Also das, was ich da gesagt habe, es ist tatsächlich wahr. Also ich kann sie jetzt nicht gegeneinander ausspielen, sind sehr ähnlich auf der einen Seite, sehr unterschiedlich auf der anderen Seite, aber ich habe eine besondere Liebe für den Elias und ich habe eine besondere Liebe für den Noah. Und dann hat das so ein bisschen mir weitergearbeitet, dass ich dann dachte, wow, warte mal, wenn ich schon so fühle, dann muss ja Gott viel mehr so fühlen. Und dann dachte ich so, also das ist mir so nachgegangen und dann, das hat so ein bisschen einen Anschluss dazu gegeben, dass ich das über das Thema Vaterschaft halt und Gott als den Vater halt nochmal reden möchte. Ja, und wir haben jetzt eben die erste Bibelstelle schon gelesen gehabt. Und da sagt Jesus ja, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Parallelstelle in Lukas, da heißt es dann, wie viel mehr wird er den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Aber jedenfalls, Gott wird uns geben, wenn wir ihn bitten. Wenn wir als Eltern, als irdische Eltern das doch schon verstehen, obwohl wir böse sind, wie viel mehr Gott der Vater? Und da stecken so ein bisschen zwei Sachen drin, auf die ich erst eingehen möchte. Also auf der einen Seite, es ist so, dass das Ding im Natürlichen oft eine gewisse Parallelität aufweisen zu Dingen im geistlichen Bereich. Deswegen, beispielsweise Jesus redet hier oft auch in Gleichnissen. Er versucht den Leuten eigentlich geistliche Wahrheiten klarzumachen und verwendet dazu natürliche Beispiele, für die aus ihrer Lebenswelt hat gegriffen waren. Landwirtschaftliche Beispiele beispielsweise. Und so dieses Prinzip von Saat und Ernte, was du halt sichtbar siehst halt, wenn du aufs Feld guckst und so und in die Natur guckst, das ist wohl offensichtlich auch ein geistliches Prinzip. Und so, das zieht sich jetzt durch die ganze Bibel, da könnte ich jetzt mehr Beispiele für bringen. Es gibt Bereiche im Natürlichen, im Sichtbaren und geistliche Realitäten, die laufen parallel, die laufen nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten. Und eine Sache ist hier, Vaterschaft oder Elternschaft, Familie, so die Liebe vom Vater zu seinem Kind und von der Mutter zu seinem Kind, das spiegelt die Liebe Gottes wider. Das ist die erste Sache, die da drin steckt. Also wenn du ein Stück weit, wenn du Gottes Wesen verstehen willst, musst du so auch in die Liebe des Vaters halt zu seinen Kindern, die Liebe der Mutter zu ihren Kindern halt einfach, wenn du dir das anguckst. Und auf der anderen Seite steckt ja auch ein gewisser Realismus drin, dass Jesus halt sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, schon das doch auch irgendwie begriffen habt, dann wie viel mehr. Wir leben jetzt offensichtlich in einer gefallenen Welt halt und da ist halt das, was als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, ja doch ein Stück weit verzerrt. Das hat jetzt eben auch die Susan gesagt und es ist ja schon so, weißt du, ich meine, wer von euch hat jetzt den perfekten Vater, die perfekte Mutter gehabt? Irgendwer? Wer von euch ist der perfekte Vater, die perfekte Mutter für sein Kind? Ist eigentlich alles mit gesagt. Also, da hat ja jeder seine Geschichte, ob du jetzt einen super Vater oder einen abwesenden Vater oder einen schlechten Vater hattest, halt irgendwie perfekt war keiner von denen. Und einen gewissen Mangel wird jeder von uns in dem Bereich halt erlebt haben. Und es ist eigentlich auch für die meisten Leute ist Vaterschaft doch, es ist echt ein Thema. Du kommst nicht drum rum, also kannst dich dem nicht entziehen. Wenn ich jetzt gucke, klar, also ich bin so versöhnt halt einfach, also wenn ich jetzt so an meinen Vater denke, da ist eine große Dankbarkeit da, aber klar, es ist halt nicht Hammer gewesen. Also jetzt, als ich 12, 13 war, hatte mein Vater einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr reden und war halbseitig gelähmt. Und auch vorher schon war es nicht so toll, weil er ein bisschen mit Alkoholschwierigkeiten gehabt hat in den Jahren davor. Und so, also meine Familie war halt schon relativ zerrüttet dann irgendwie auch, als ich Jugendlicher war. Und er war dann halt so, also mein Vater war dann zu Hause schon, aber wie gesagt, er konnte nicht reden. War halt irgendwie auch als Mensch total irgendwie zerstört so. Also er hat irgendwie eine Zigarette nach der anderen geraucht und laut Scheiße gerufen, in die Türen geknallt und so. Also es war einfach eine üble Zeit. Und ich habe auch irgendwie so, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahre oder so, habe ich echt kein Wort mit meinem Vater geredet, obwohl er in meinem Haus gewohnt hat und ich in diesem Haus gewohnt habe. Also so ungefähr war meine Beziehung zu meinem Vater als Jugendlicher. Also nicht cool in irgendeiner Weise. Und ist dann halt auch, ich meine, er ist gestorben, als ich 21 war, ist auch auf eine sehr, sehr unrühmliche, unschöne Weise aus dem Leben getreten, aber ich meine, ich bin halt ein Jahr vorher bin ich zum Glauben gekommen und so parallel dazu, wie ich halt, ja, mein Herz langsam für Gott geöffnet habe, wusste ich halt dann auch irgendwann, ich muss jetzt zu meinem Vater hingehen und halt einfach wieder Beziehung zu ihm aufbauen und bin dann halt, also er war dann im Pflegeheim, weil ihm ein Bein abgenommen worden war. Und meine Schwester, die war schon länger Christ gewesen und die hatte sich immer um den gekümmert und so, aber jedenfalls bin ich dann irgendwann mal mit ihm mit und habe dann ja einfach wieder mit dem angefangen zu reden und so, was super war. Und ich meine, ich weiß auch halt, also ich meine, er ist dann wie gesagt ziemlich zeitnah gestorben, so nachdem ich ein paar Monate oder ein Jahr Christ war. Und ich weiß halt auch, ich wäre echt in meinem Leben nicht so, also ich hätte echt Schwierigkeiten gehabt, wenn ich mich jetzt nicht mit meinem Vater versöhnt gehabt hätte, bevor er gestorben wäre, es wäre echt sehr übel nochmal gewesen. Also so war es schon cool. Aber ja klar, ich meine, dann merkst du halt schon, dass das, also ich meine, das löst jetzt einen gewissen Mangel aus. Also wie gesagt, das ist jetzt meine Story und jetzt einfach nur, um es ein bisschen plastisch zu machen halt. Also ich habe da schon gemerkt, dass da einfach ein Riesenmangel da war. Also jetzt als Jugendlicher ist es halt einfach so, Väter sind ja dazu da, einmal halt Bestätigung zu geben halt einfach, Vorbild auch zu sein und auch Grenzen zu setzen. Und das hat mir halt schon sehr stark gefehlt als Jugendlicher. Ich habe halt allen Scheiß gemacht, weil mir keine Grenzen gesetzt wurden. Und da war halt auch eine starke Unsicherheit da, weil keiner da war, der mir halt wirklich gezeigt hat, wer ich bin, was ich kann und so weiter. Also da war schon definitiv ein Mangel. Und auch als Erwachsener habe ich halt schon noch gemerkt, als ich dann Christ geworden bin, boah, also an unterschiedlichen Stellen merkst du dann schon, okay, da sind doch noch irgendwie Baustellen halt irgendwie. Und das war schon was Gott so in den letzten 20 Jahren immer wieder mal angepackt hat und wo ich immer wieder gemerkt habe, dass Gott ganz viel Heilung da reinbringt und was auch notwendig einfach war. Trotzdem ist immer noch mal ein Thema, dass ich irgendwie merke, boah, das beschäftigt mich dann schon zwischendurch mal oder macht mich dann auf alle Fälle emotional. Also irgendwie letztes Jahr hatten wir dann den Lego und den Iago-Film geguckt. Ich weiß nicht, das ist keine Schleichwerbung oder ich muss jetzt nicht Klemmbaumstein und Iago sagen. Naja, egal. Also jedenfalls in dem Film, da geht's dann auch darum, also der Protagonist, ich habe seinen Namen vergessen, aber jedenfalls dem sein Vater ist halt der böse Superschurke und der war dann aber auch nicht in seinem Leben drin und dann immer wieder kommt dann halt, weißt du, dass der Junge, der hat halt in gewissen Bereichen, hat er keine Skills drauf, er kann keine Bälle fangen und so, weil er nie einen Vater hatte, der mit ihm gespielt hat. Also er hat irgendwie nie einen gehabt, der ihm mal zeigt, so und so geht das. Und also da hat man halt gemerkt, er hatte echt einen Mangel und sein Vater war alles andere als ideal und das war irgendwie so ein Grund hin in dem Film. Cooler Film eigentlich, fand ich schlecht, also damals Familie zusammen geguckt, aber ich dann auch gemerkt, boah, wäre schon irgendwie cool gewesen, weißt du, jemand zu haben, der dir einfach ein paar Sachen nochmal zeigt halt einfach und dir einfach zeigt, so und so geht das. Und als Kind hatte ich das wohl auch, also ich würde es jetzt nicht drastischer machen, als es ist, aber da habe ich auch gemerkt, boah, arbeitet schon noch so ein bisschen. Oder jetzt auch, wenn ich denke, jetzt meine Kinder, wär schon schön, wenn mein Vater noch da wäre und die aufwachsen sehen könnte. Ist halt aber nicht. Okay, es ist halt einfach nicht. Also wie gesagt, so das gerade mal jetzt als meine Hintergrundgeschichte, aber da ist halt einfach so, jeder hat ja seine eigene Geschichte. Und wie gesagt, wir haben es ja eben abgefragt, also perfekt werden sie alle nicht gewesen sein, perfekt wird dein Vater nicht gewesen sein, perfekt wird deine Mutter nicht gewesen sein. Aber Es ist halt so, weißt du, Gott ist in der Lage, unseren Mangel auszugleichen. Also Gott ist sehr wohl in der Lage, deinen Mangel, den du hast, auszugleichen. Jetzt, wir haben ja gesagt, wenn ihr dir böse seid, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch gute Gaben geben? Du siehst halt in Vaterschaft, siehst du das Vaterherz Gottes. Und auf der anderen Seite haben wir halt ein verzerrtes Bild von Vaterschaft, weißt du, weil das, was du halt gesehen hast, war jetzt nicht das Idealbild von Vaterschaft. In den guten Dingen, die gelaufen sind, siehst du, boah, Gott ist so und er ist noch besser. Und in den schlechten Dingen, da ist es halt leider so, dass wir teilweise ein bisschen verprägt sind. Teilweise ist es halt echt ein Hindernis für uns halt auch ein Stück weit zu Gott als dem Vater zu kommen, wenn wir halt irgendwie sehr schlechte Erfahrungen gehabt haben. Wenn jetzt ein starker Mangel ist halt, oder du halt einfach sehr viel Mist mitbekommen hast, und ich meine, da gibt's ja sogar bis hin zu missbräuchlichen Geschichten und so, dann kann das teilweise sogar ein Hindernis sein. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Eltern hattest, die jetzt super kalt waren, Emotionen nicht zeigen konnten und so, dann kann das dich auch immer schon mal blockieren. Also irgendwie, es kann so ein Hemmschuh sein, der dich halt hindert, so die Vaterliebe Gottes wirklich zu erkennen und zu empfangen. Ich bin jetzt kein großer Verfechter davon, dass du ständig bis ins Detail, bis in die Kindheit und in allem halt kramen musst, was da jetzt an Geschichte war und so weiter. Aber wenn wir heute so über die Vaterschaft Gottes auch reden, möchte ich doch schon auch mal ermutigen, einfach mit Gott zusammen mal abzuklopfen, wo ist denn da jetzt wirklich was, wo ist da wirklich nur ein Klotz im Raum, der weggeschafft werden muss. Und das macht Gott mit dir auf alle Fälle. Okay? Also das wäre so die erste Sache, die ich festhalten möchte. Kann sein, dass deine Story mit deinem Vater und deiner Mutter ein kleines Hindernis ist, die Vaterliebe Gottes für dich wirklich zu empfangen. Und dann möchte ich dich sehr ermutigen, das aktiv einfach anzugehen mit Gott. Okay? Können wir das schon mal festhalten? Andi, können wir festhalten? Siehste? Machen wir das. Vaterschaft ist ein super zentrales Thema in der Bibel. Das habe ich dann gemerkt, als ich angefangen habe mal zu gucken, was gibt's denn für Bibelstellen zu dem Thema, und meistens mein erster Ansatz ist dann immer mal so in den Bible-Server reinzugehen, einfach das Stichwort mal einzugeben, zu gucken, so konkordanzmäßig, was gibt's denn da für Bibelstellen, und da gibt's halt zu den unterschiedlichen Themen, dann gibt's halt 27 Bibelstellen, zu dem Thema gibt's dann 150, zu dem 200, und Vater, Väter, da gab's halt jenseits von 1000 Bibelstellen, die ich dann mal durchgegangen bin. Also jedenfalls, du siehst halt, das Wort Vater ist jetzt nicht was klein geschrieben ist in der Bibel, sondern ist was Zentrales. Wenn du Sohn, Söhne eingibst, kommen dann auch nochmal 1500 Bibelstellen oder so. Also es ist echt ein zentrales Thema in der Bibel. Es gibt ja Sachen, über die werden auch regelmäßig gepredigt, aber die findest du halt einfach nicht so zentral in der Schrift. Aber das Wort Vater, Sohn, Vaterschaft, Sohnschaft, der Vater, die Vaterliebe Gottes ist zentral. Du findest ja am Anfang schon. Also Gott schafft den Menschen aus seinem Ebenbild und dann steht halt ziemlich danach halt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Davor, wie gesagt, stand, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Dann steht da, er schuf ihn als Mann und Frau. Und dann steht da diese Bibelstelle, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird seiner Frau anhangen, die zwei werden ein Fleisch sein. Die Papa-Mama-Kind-Familie ist ein Abbild des Wesens Gottes in gewisser Weise. Okay? Also einmal, ja, Gott nennt sich ein Vater, aber es ist ja schon auch irgendwie für jeden, also es ist klar, dass Gott jetzt kein geschlechtliches Wesen ist. Soweit versteht ihr es alle, oder? Dass Gott jetzt nicht irgendwie nur ein Mann oder nur eine Frau ist, weißt du, Mann und Frau macht halt für uns Sinn, weil wir halt einen Mann und eine Frau haben halt einfach. Aber Männer und Frauen sind unterschiedlich geschaffen, ergänzen sich aber und drücken unterschiedliche Aspekte des Wesens Gottes aus. Und so in dem Zusammenspiel von Mann und Frau und auch in dem Zusammenspiel von Eltern und Kindern halt einfach drückt sich halt einfach Gottes Wesen ein Stück weit aus. Also, ich meine, es gibt ja alle möglichen Ideologien und eine Ideologie unserer Zeit ist halt einfach, dass Männer und Frauen halt einfach gleich sind halt und austauschbar ist. Also entweder, dass sie gleich sind oder dass sie austauschbar sind oder dass es weder Mann noch Frau gibt und man das beliebig entscheiden kann. Das deckt sich nicht mit der Schrift und es wird halt auch scheitern, wie all diese Ideologien scheitern, weil es halt einfach auf einer Lüge aufbaut. Es stimmt nicht. Ihr braucht euch doch nur im Raum umgucken und seht, dass Männer nicht Frauen sind. Auf der anderen Seite, da steckt ja auch immer so ein Stück weit ein Kern Wahrheit drin halt irgendwie. Also, ich meine, warum gibt's keine falschen 3-Euro-Scheine? Weil es keine 3-Euro-Scheine gibt. Es gibt keine 3-Euro-Scheine, also gibt's keine falschen 3-Euro-Scheine. Und wenn du jetzt die Bibel anguckst, dann steht ja schon im Neuen Testament, dass es in Christus geistlich gesehen weder Mann noch Frau ist. Die sind schon eins, geistlich gesehen. Aber natürlich ist es halt nicht so. Weißt du, die versuchen halt einfach auf die natürlichen Ebene da was zu erreichen, was nur in Jesus erreicht wird. Selbe Sache beim Kommunismus. Letztes Jahrhundert wurde das ja ausprobiert halt einfach. Und das hat auch der Gedanke, ja, allen gehört alles gleich und so weiter und alle lieben einander und teilen alles brüderlich. Und wenn du jetzt die Apostelgeschichte anguckst, dann siehst du ja auch die erste Gemeinde, ein Stück weit siehst du ja dieses kommunistische Ideal da halt einfach. Die haben alles geteilt miteinander, weil die Gnade sehr stark da war und der Heilige Geist halt. Aber die Sache ist, wir leben in einer gefallenen Welt, unser Herz ist nicht so, wie es sein sollte. Deswegen, Kommunismus wird nie im Leben funktionieren. Wenn den Leuten halt das Recht auf Eigentum wegnimmst und ihren eigenen Kram halt einfach sich drum zu kümmern, dann geht alles den Bach runter. Also deswegen, es steckt ein Fünkchen Wahrheit drin. Ja klar, sind vor Gott jetzt, ist ein Mann nicht besser als eine Frau und eine Frau nicht besser als ein Mann halt einfach. Und geistlich gesehen sind die schon auch ein Stück weit eins. Aber im Natürlichen, nein, Männer und Frauen sind nicht gleich, Väter und Mütter sind nicht gleich. Du kannst nicht einfach einen Vater und eine Mutter aus einer Familie rausdividieren und denken, es hast keinen Einfluss. Ja? Also ja, die Papa-Mama-Kind-Familie müssen wir als Christen schon auch hochhalten, weil die von Gott installiert worden ist. Und ihr versteht schon, ich habe ja eben auch gesagt, es gibt nicht nur ideale Situationen. Und es gibt halt einfach viele Situationen, die sind natürlich nicht ideal. Alleinerziehende Mütter und Väter, die haben sich wahrscheinlich auch nicht ausgesucht, dass sie jetzt in der Rolle sind. Und in diesen Situationen begegne den Gott natürlich und gleicht den Mangel aus. Aber ideal, Papa, Mama, Kind. Amen. Also die Erfahrung sagt es einfach. Weißt du, ich meine, meine Frau hat andere Schwerpunkte als ich jetzt in der Kindererziehung. Ich bin nachher teilweise der toughere Typ halt, der nur einfach sagt so, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist es aber auch irgendwann, ist es dann meistens auch klar. Also, und das ist halt, es ist eher mein Part halt. Und so gibt es halt unterschiedliche Aspekte halt einfach, wo der Vater jetzt eher die Schwerpunkte hat, wo die Mutter eher die Schwerpunkte hat. Und Gott ist jetzt, wie gesagt, nicht nur, er ist jetzt nicht ein Mann. Gott ist kein Mann in Anführungsstrichen, weil es, wie gesagt, Mann macht ja nur im Sinn von Mann und Frau halt einfach. Jesus sagt schon auch, an der einen Stelle, wo er über Jerusalem redet, da sagt er auch, aber ich wollte euch eigentlich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt. Da sagt er jetzt auch nicht, wie der Hahn sich um seine Hühner kümmert, sondern wie eine Henne. Also Gott hat schon auch das Mütterliche in sich, in seinem Wesen. Dieses sehr Tröstende, dieses etwas Weichere. Ja, also das ist schon auch in Gott drin. Also er ist jetzt nicht nur der strenge Vater, sondern er ist auch schon der Sanfte, der Kümmernde. Der, wo du immer aufkreuzen kannst, der dich immer wieder zurückholt und dich immer wieder bei sich halt aufnimmt, obwohl du einen Haufen Mist gebaut hast, der dir deine Wunden versorgt und so weiter. Also, ich meine, wenn meine Kinder sich jetzt das Knie aufschlagen, dann haben sie bei mir halt nicht immer so viel Mitgefühl zu erwarten. Ich komme dann immer mit Stories, ey, oh, zu meiner Zeit, wenn du wüsstest, was ich alles... Und die melde ich dann schon eher, oh nein, jetzt... Das ist halt schon ein bisschen, also da ist die väterliche Liebe dann manchmal schon etwas tougher, würde ich sagen. Also jetzt nur so als, ich will jetzt nicht in einen Haufen Klischees das Ganze ausarten lassen. Okay, es gibt auch sehr, sehr, sehr weiche, sanfte Männer und es gibt sehr taffe Frauen, aber so Pi mal Daumen, würde ich sagen. Ja, so ist es. Also wie gesagt, das Natürliche bildet das Geistliche ab und die natürliche Familie bildet die geistliche Familie ab. Auf der anderen Seite leben wir in einer gefallenen Welt und unsere Vaterschaft und unsere Mutterschaft ist teilweise leider nur ein Zerrbild halt einfach von Gott. Wenn ihr, die ihr böse seid, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch Gutes geben? Gott ist so viel höher über uns, wie der Himmel über der Erde ist. Er ist so viel genialer als wir. Er ist einfach Hammer. Ich hau gerade nochmal eine zweite Bibelstelle dazu rein. Ich lese nicht von meinem Zettel ab. Im Hebräerbrief. Kapitel 12. Da redet es, also geht es um die Züchtigung Gottes. Sehr beliebtes Thema im 21. Jahrhundert, das wollen wir ja nicht. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Züchtigung ist jetzt auch ein Aspekt von Vaterschaft. Es ist ja auch nicht populär in unserer Zeit aktuell. Ich finde, da ist das Pendel ein bisschen zu weit in die andere Seite ausgesprungen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass unsere Großväter, Urgroßvätergeneration, wenn man so in die Zeit Nationalsozialismus und davor guckt, ich kann mir schon vorstellen, dass die teilweise ein bisschen zu hart waren halt, einfach so ein bisschen knüppelhart und ohne Emotionen halt und dass das nicht ideal ist. aber ich glaube, dass wir teilweise ein bisschen zu sehr mit dem Pendel auf die andere Seite geschwungen sind halt. Also, wenn jetzt Kinder nur noch gleichberechtigte Partner sind halt einfach und die quasi, also wenn die Kinder der Chef im Ring sind im Haushalt einfach und es keine Züchtigung gibt, dann sagt die Bibel, da stimmt was nicht so ganz. Also Gott sagt hier, wer keine Züchtigung erfährt, der ist kein Sohn. Oft ist es so, also ich meine, es gibt ja Konflikte in Familien. Du hast auch festgestellt, dass deine Kinder nicht als Engel auf die Welt kommen und auch Regungen in sich drin haben, die jetzt nicht ideal sind. Ja, Alex hat es nicht mitbekommen. Alex, ich predige jetzt zu dir. Also in deinen Kindern gibt es ja offensichtlich so wie in dir halt Regungen, die jetzt nicht so Hammer sind. Weißt du, kein Kind braucht jetzt eine Universitätsveranstaltung, wie man lügt oder manipuliert. Das ist irgendwie ist es drin. Da kommt dann wieder die Sache mit der Sünde ins Spiel und so unserer gefallenen Natur. Und da musst du ja doch ein Stück weit deine Kinder halt auch einfach in die richtige Richtung halt einfach bringen, indem du einfach zeigst, das und das geht nicht halt einfach und das geht. Klar ist es so, dass Gottes Weg eigentlich die Herzensveränderung ist. Weißt du, Gesetze bringen ja nur was, wenn dein Herz verändert ist halt. Wenn du jetzt nur durch Schubladen und so weiter und irgendwelche Regeln halt einfach in Bahn gehalten wird, das ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Er will eigentlich, dass dein Herz verändert wird und du Sachen aus vollem Herzen halt machst. Aber das heißt nicht, dass das Gesetz, klare Grenzen, Züchtigung auch, Konsequenzen, dass das deswegen obsolet halt hinfällig wäre. Es ist schon notwendig halt. Es ist ja auch, in der Bibel jetzt kommt ja auch das Alte Testament vor dem Neuen Testament. Das Gesetz kommt vor der Gnade. Erstmal zu zeigen, das ist Sünde, das geht so nicht, das ist schlecht, das ist schlimm, das hat die Konsequenzen, einfach die Konsequenzen nochmal klar zu machen, das kommt vor der Gnade. Sonst ist es billige Gnade und es nutzt auch keinem was. Wenn deine Kinder allen Scheiß machen, sorry, ich versuche das nicht mehr zu machen. Entschuldigt. Wenn deine Kinder alles machen können, halt einfach und alle Freiheiten haben, dann ist das keine Gnade. Das ist billige Gnade. Problem ist halt auch einfach, wenn du deinen Kindern keine Grenzen setzt, die suchen Grenzen. Deine Kinder suchen Grenzen, du merkst ja, du setzt eine Grenze und deine Kinder testen es erstmal aus. Hat das als Eltern, habt ihr das mal mitbekommen, dass die Kinder die Grenzen austesten? Und auch mal gucken, ob sie mal drüber rausgehen können? Und da ist es halt einfach so, du gibst Kindern eine starke Sicherheit, wenn du diese Grenzen dann auch wahrst. Also ich meine, die Grenzen müssen sichtbar, sinnvoll sein, ein Stück weit auch kommuniziert auf dem Level, wie deine Kinder es verstehen halt einfach. Aber dann müssen sie auch klar sein. Wenn du halt sagst, hier ist die Grenze und wenn du das machst, dann passiert das und das und dann hältst du es nicht ein halt einfach und dir diese Grenze so schwammig machst, dann kreiert das eine sehr große Unsicherheit bei deinen Kindern, weil sie halt nicht mehr wissen, okay, was ist denn jetzt, was kann ich jetzt machen, was nicht, kann ich jetzt doch pushen und so weiter. Und ganz ehrlich, du lässt deine Kindern halt sehenden Auges halt in Leben halt einfach, was du nicht für sie möchtest. Wenn sie keine Grenzen kennen, sich nicht einordnen, unterordnen können, dann werden sie an anderer Stelle die Schwierigkeiten bekommen und wahrscheinlich mit Faktor 10. Es ist oft halt nicht unsere Liebe zu unseren Kindern, die uns jetzt ohne Konsequenzen sein lässt halt und ohne Strenge, sondern es ist unsere Schwäche. Also bitte als Christen halt, es gibt, wie gesagt, es gibt ja in allem auf der einen und auf der anderen Seite ein Maß, wo man runterfallen kann. Okay? Also ihr versteht schon, Missbrauch ist eine schlimme Sache. Und es gibt auch einen Punkt halt, wo jetzt auch körperliche Züchtigung in missbräuchliche Verhaltensmuster reinfallen würde. Aber ohne Züchtigung, ohne Grenzen, ohne Konsequenzen ist genauso Kindesmissbrauch. Schlimme Sache. Ja. Also, ihr versteht das. Wenn du im Reich Gottes oder von Gott aus eine Autoritätsposition hast, dann ist es ja immer so, du leitest durch Vorbild und du bist ein Diener. Du herrschst nicht. Deine Kinder sind dir ja nicht anvertraut, damit du die knechtest, knüppelst und die dir dienen und so weiter. Und du die beherrschst halt. Du dienst denen als Vorbild. Aber da gehört es halt auch dazu, mal streng zu sein. Einverstanden? Ja. Und jetzt steht hier, wenn die irdischen Väter, halt vor denen haben wir uns auch gescheut und so eine gewisse Ehrfurcht sollte halt auch da sein. Es sollte eine gewisse Ehrfurcht, ein gewisser Respekt da sein. Also jetzt irgendwie, wenn ich meinen Kindern halt gesagt habe, jetzt machst du das halt einfach, dann irgendwann ist es klar, jetzt heißt es halt einfach, jetzt muss es gemacht werden halt einfach, weil dann halt auch so eine gewisse Ehrfurcht halt schon da ist, okay, wenn der Papa das so sagt, dann meint das schon ernst. Also es gibt immer noch die Situation, wo wir reden, wo ich mal Sachen erkläre und so weiter. Aber irgendwann ist dann der Punkt, wo jetzt aber klar ist, nee, warte mal, der Papa ist der Chef im Ring, was der gesagt hat, das wird gemacht in der Situation. Aber jedenfalls sagt die Bibel jetzt hier im Hebräerbrief, wenn das für eure Eltern gilt, also A, sollten wir uns nicht viel mehr vor Gott scheuen, sollten wir nicht Respekt und Ehrfurcht vor ihm haben. Und dann halt steht dann, dass unsere Eltern uns eine Zeit lang gezüchtigt haben, so wie sie es für richtig gehalten haben. Aber Gott züchtigt uns zu unserem Besten. Das ist halt wieder die Sache. Also ich kann für mich sagen, weißt du, ich jetzt dieser Aspekt von Züchtigung, das habe ich in meiner Familie halt nach dem Maß, wie ich es halt für richtig erkannt habe, halt versucht zu praktizieren. Da, wo ich jetzt Erkenntnis habe, so habe ich es halt gemacht. Ob das jetzt immer richtig war und zum Besten, kann ich nicht mal wirklich sagen. Also manchmal muss ich halt auch immer mal umkehren, dass ich jetzt gemerkt habe, okay, das und das war nicht richtig, da war ich zu streng, da war ich zu soft. Aber weißt du, du weißt es ja nicht immer. Aber Gott züchtigt uns zu unserem Besten. Gott züchtigt dich schon. Klar ist es so. Es ist nicht im Neuen Testament irgendwie abgeschafft worden. Wenn du halt einfach permanent über Grenzen rausgehst, wirst du halt auch die Konsequenzen haben. Und nein, ich meine, gewisse Sachen haben wir in der Gemeinde auch abgesteckt. Die sind ja klar, nein, Gott schickt jetzt keine Krankheit und so weiter. Das passiert nicht, aber Gott züchtigt schon. Es gibt Konsequenzen in Situationen. Und manchmal sagt Gott halt auch einfach nein zu irgendwas, was du möchtest. Wenn es halt in eine völlig verquere, falsche Richtung geht, dann sagt Gott auch mal nein. Und dann heißt das auch nein. Du kannst dann trotzdem drüber hinweggehen. Deine Kinder können ja auch drüber hinweggehen. Aber es hat halt immer Konsequenzen. Irgendwelche Formen von Konsequenzen hat es immer. Und jetzt ist die Sache, weißt du, auf der einen Seite, wir sollten echt mega Ehrfurcht haben vor Gott. Er ist ein Vater in viel größerer Weise, als unsere Väter das jemals waren. Also wir sollten Ehrfurcht vor ihm haben. Auf der anderen Seite brauchst du auch keine Angst haben vor Gott, weil er züchtigt dich zu deinem Besten. Er züchtigt dich zu deinem Besten. Weißt du, Gott hat einfach einen viel größeren Überblick als du. Die Schmerzen, die du halt teilweise mal aushalten musst, das Leiden, was du hier in dieser Zeit aushalten musst, ist halt teilweise nichts verglichen mit dem, was Gott entlang des Weges halt sieht, was passiert, wenn du weitergehst auf deinem Weg. Ja, also Gott hat einen größeren Überblick, von daher kannst du ihm echt völlig vertrauen. Ja, okay. Gut, also das war so im Wesentlichen der erste Punkt. Also ich wiederhole nochmal die Bibelstelle. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater Gutes geben denen, die ihn darum bitten? Eine Sache, an der irdischen Vaterschaft erkennst du Gottes Wesen. Da ist eine Parallele da. Dieses selbe Gefühl, was jetzt Eltern für ihre Kinder haben, das hat Gott auch für seine Kinder. Und auf der anderen Seite, wir sind schon ein Stück weit böse. Wir leben in einer verzerrten Welt, halt, wo Menschen, die im Ebenbild Gottes geschaffen sind, doch ein verzerrtes Ebenbild sind. Und auch die Vaterschaft, die Mutterschaft, die wir erlebt haben, ist halt teilweise ein Zerrbild gewesen. Lass das kein Hindernis sein. Gib diese Hindernisse Gott halt ab, wenn du halt merkst, boah, mir fällt es schwer, Gott als Vater wirklich anzunehmen, halt einfach, dann gib ihm doch mal diese Punkte, bring das doch mal im Gebet vor Gott. Also das wäre jetzt so der starke Impuls an dieser Stelle. Wahrscheinlich gibt es bei dem einen oder anderen, wenn du nicht das schon aktiv mit Gott irgendwie eine Weile bearbeitet hast, gibt es bei den meisten wahrscheinlich noch ein paar Brocken. Ganz ehrlich, ich glaube bei den meisten. Also bearbeite das mal bei Gott. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen die Bibelstellen durchgegangen und jetzt habe jetzt gesagt, dass über 1000 Mal das Wort Vater oder Väter halt kam. Natürlich jetzt die meisten von diesen Stellen jetzt sind sowieso ist der Vater von sowieso ist der Vater von sowieso. Ihr kennt diese ganzen Geschlechtsregister und wenn es dann heißt, Abraham war der Vater von Isaac und der Vater von Jakob und der Vater von den anderen 12 da. Also jedenfalls, das deckt wahrscheinlich von diesen 1200 Bibelstellen, deckt das wahrscheinlich diese Art Vater, Väter oder so, deckt dann wahrscheinlich die Hälfte schon mal ab oder so. Das ist wahrscheinlich das meiste. Es ist ja cool, dass wir eine Herkunft haben. Das empfinde ich als was Positives, dass du nicht irgendwie Hans Wurst XY bist, isoliert halt einfach, sondern du hast Vater und Väter und so weiter. Und ein Motiv, was dann da auch drin steckt, ist so die Sünden der Väter. Das ist ein Begriff, der relativ häufig vorkommt. Und da sagt die Bibel zwei Sachen im Grunde zu. Auf der einen Seite steht in der Bibel, dass Gott die Sünden der Väter bis in die dritte und vierte Generation heimsucht bei deren Kindern. Und auf der anderen Seite heißt es dann, dass der Segen der Gerechten bis in die tausende Generation weitergeht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, und das scheint sich jetzt erstmal ein bisschen zu widersprechen, aber die andere Seite ist, in Hesekiel steht das beispielsweise, es wird ein Sohn nicht aufgrund der Sünde von seinem Vater sterben und umgekehrt, die werden alle für sich selber müssen, die werden die zur Verantwortung gezogen und werden selber Rechenschaft geben müssen. Wie gesagt, das hat so zwei Seiten. Die eine Seite ist, also ich glaube, dass das Gericht Gottes am Ende ist so der große Gleichmacher, wo auch wirklich die göttliche Gerechtigkeit offenbart wird. Ich denke, dass du da definitiv nicht Rechenschaft geben musst für deinen Papa. der wird da, wenn es um dich geht und du interviewt wirst über dein Leben, wird dein Papa und deine Mutter, für die musst du nicht Verantwortung ablegen. Nur für dich halt. Und da ist es halt einfach so, dass jetzt Leute, die im Leben vielleicht bei -10 gestartet sind und am Ende bei -2 rausgekommen sind, manche starten ja echt mit einem Ballast halt in ihrem Leben, die jetzt echt keine super Eltern hatten, die ihnen 22.000 Euro angespart haben und immer super waren und Worte der Bestätigung gegeben haben, sondern die starten einfach bei -10 und landen am Ende bei -2. Und dann gibt es andere, die starten bei 8 und landen am Ende bei 3. Weißt du, ich glaube, dass das halt schon im Gericht Gottes definitiv, das wird dann am Ende, wird klar werden halt einfach, wer was mit dem gemacht hat, was er gegeben hat im Leben. Also da, die göttliche Gerechtigkeit steht nochmal über der menschlichen Gerechtigkeit und ich denke einigen, was in dieser Zeit so passiert. Jetzt aber in der Zeit, wo wir leben, ist es schon so, dass das, was deine Eltern und deine Großväter machen, einen Einfluss auf dich hat. Und auch die Sünden der Eltern, genauso wie der Segen der Eltern, geht weiter in die nächste Generation, in die nächste und in die nächste. Ich meine, also das finde ich jetzt auch, ich finde das was Beobachtbares, meiner Meinung nach, das sieht man ja. Also der Pastor zitiert, hat häufiger mal zitiert, es gab diese, ich kriege den Namen nicht mehr hin. Also es gab, einer hat sich mal die Mühe gemacht zu recherchieren, es gab diesen Erweckungsprediger Great Awakening und da war halt irgendwie so die Familienstatistik von dem auf 3-4 Generationen ließ sich nachvollziehen. Und in der 4. Generation hat er dann in seinen Kindern, Kindeskindern, Urenkeln und so weiter, hat er so und so viel Bundesrichter, so und so viel Uniprofessoren, einen Vizepräsident der Vereinigten Staaten hinterlassen und so weiter, eine ganze Reihe ganz genialer Leute. Ein anderer Mensch, der parallel zu ihm gelebt hat, selbe Zeit, da konnte man auch so durch die ganzen Aufzeichnungen halt nachvollziehen, nach 4 Generationen, das und das ist aus denen geworden und da war kein einziger Bundesrichter dabei, da waren ein Haufen Kriminelle, Mörder, Vergewaltiger und so weiter, Landstreicher, bis in die 4. Generation. Auch jetzt, wenn ich so angucke, ich meine, ich kann das immer ganz gut sehen, wenn ich jetzt meine Schwester angucke, dann sehe ich halt in gewissen Bereichen, boah, die hat echt dieselben, die hängt an denselben Stellen wie ich. Hast du das schon mal beobachtet in deiner Familie? Nein. Doch? Also sie hat irgendwie dieselben Issues so, in denselben Bereichen halt einfach. Und teilweise sehe ich es auch beim Elias halt an ein, zwei Stellen halt einfach, wo ich denke, ah Mist, ey, das ist eine Sache, die ich noch nicht richtig unter die Füße bekommen habe und jetzt sehe ich es an meinem Sohn. Also, es ist so. Aber wenn ich jetzt meinen Papa angucke, also ich meine, klar, aus ein paar Sachen muss ich halt auch raustreten. Das wäre jetzt halt eine Sache, was du halt als Christ machen musst halt. Wenn du jetzt einfach merkst, die Generation vor mir ist nicht im Überfluss des Segens gewandelt, sondern war ganz viel im Argen, dann wird es wahrscheinlich dein Job als christlicher Pionier sein, aus ein paar Sachen rauszutreten, nicht von ein paar Sachen loszusagen, okay? Das sollst du auch mitnehmen. Du bist nicht festgelegt darauf. Gott nagelt dich nicht darauf fest und sagt jetzt, auf alle Ewigkeit musst du da drin stecken bleiben halt einfach. Aber so gewisse Sachen, also bei meinem Vater, da war immer so eine unterschwellige Aggression halt drin. Ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, dann könnte ich jetzt ein paar Hintergründe drüber sagen, was ich auch bei meiner Schwester wahrgenommen habe. Und da musste ich auch echt raustreten aus ein paar Bereichen. Auch jetzt so der Bereich Alkohol und so. Von ein paar Sachen musste ich mich echt lossagen. Und dann, wo ich auch sagen muss, okay, das ist definitiv in meiner Generation, ist es kein Problem mehr. Es ist okay. In anderen Bereichen mag ich dann schon, da sehe ich dann schon meinen Vater halt drin. Also im Guten wie im Schlechten halt einfach. Also jetzt ganz banale Sachen. Also ich meine, mein Vater hat angefangen, Gitarre zu spielen. Aber so ein bisschen eigenbrötlerisch halt. Er hat immer nur für sich selber Gitarre gespielt halt, hat nie in der Band gespielt. Also er hat dann irgendeinen anderen Kumpel auch zum Gitarrespielen gebracht und der hat dann einen Haufen Bands gespielt und so. Und der Sohn von dem anderen, der hat auch eine eigene Band und hat schon überall Auftritte gehabt und so. Ich hingegen eigenbrötlerisch mit meiner Gitarre zu Hause im Wohnzimmer, weißt du, kaum hatte jetzt irgendwie Auftritte mit anderen. Und ich dann auch denke, ja, es ist ja okay, ist nicht schlimm. Aber jedenfalls, da sehe ich dann schon meinen Vater drin halt einfach, dass ich dann bei der Gitarre gelandet bin, aber so in derselben Weise. Versteht grundsätzlich, was ich sagen will? Das, was deine Eltern, deine Großeltern gemacht haben, das ist schon, trickelt so down, das tröpfelt so runter. Aus ein paar Sachen musst du raustreten, ein paar Sachen sind auch okay. Also jedenfalls, das ist ein Motiv jetzt, Vater, Väter, die Sünden der Väter und die gerechten Taten der Väter. Aus einigen Sünden musst du halt raustreten, wenn du jetzt merkst, boah, das war schon bei meinen Eltern und bei meinen Großeltern ein Thema, dann sei du der, wo es nicht mehr ein Problem ist. Weil diese Siege, die du einfährst, die fährst du halt auch für deine Kinder ein. Also meine Kinder wachsen nicht im zerrütteten Elternhaus auf. Passt schon. Also sie hätten es echt schlechter treffen können. Also natürlich bin ich nicht perfekt in allem, definitiv nicht. Ich muss mich öfter entschuldigen für den Müll, den ich dann teilweise mache. Aber unterm Strich, weißt du, ich habe meine Kinder lieb, ich bin da, bin verantwortungsvoll. bin schon 1 Million Mal gesagt, wie genial sie sind, wie Hammer ich sie finde. Also sie wissen grundsätzlich schon, dass ich sie sehr lieb habe. Also das ist denen schon bewusst. Also ich denke, im Wesentlichen passt schon. Wir hätten schlechter treffen können, oder? Von daher, weißt du, sei du die Generation, wo es besser wird. Wenn du jetzt eine Hypothek hast, eine negative Hypothek, sei du der, wo es besser wird. Und umgekehrt, wenn du schon im Plus startest, dann ist es ja dein Ziel halt auch für deine Kinder, dass sie weitergehen als du. Das sollte denn das nächste Ziel sein. Das sieht man jetzt so, in der Gemeinde siehst du ja teilweise dann so die zweite Generation, wo die erste Generation schon im Segen gewandelt ist. Und dann siehst du ja die zweite Generation, die startet schon auf einem anderen Level. Was ja auch irgendwie cool ist, oder? Das ist doch auch gut, da sollte auch das Ziel sein, dass sie weitergehen. Das wäre jetzt auch meine Hoffnung für meine Kinder, dass sie tatsächlich mal mit dem, was sie jetzt bekommen haben, weitergehen als ich. Also sie können gern besser werden als ich in allen möglichen Sachen. Ich will sie auf nichts festnageln, die sollen mich gerne überflügeln in allem. Das würde mich sehr freuen. Ja. Okay. Das war die Sache mit den Sünden der Väter und der gerechten Taten der Väter. Ja. So, jetzt die Sache, also wie gesagt, ja, du bist ein Lieblingssohn Gottes. Okay, das möchte ich dir jetzt im nächsten Punkt nochmal zusprechen. Du bist ein Lieblingssohn und eine Lieblingstochter Gottes. Wenn du jetzt, wenn du Jesus anschaust, ich meine, klar war Jesus jetzt in besonderer Weise der Sohn Gottes. Also ist schon klar, er ist Teil der Dreieinigkeit. Natürlich ist Jesus jetzt wer anders als wir grundsätzlich. Ist dir klar, dass du nicht Jesus bist und dass du nicht Gott bist? Gut, schön, dass wir es fundamental geklärt haben. Es ist so. Und natürlich ist es klar, dass Jesus, wie gesagt, er ist Gott. Aber jedenfalls, also ein paar Sachen jetzt zur Person Jesu. Die erste Sache, die ich bemerkenswert finde, weißt du, Gott wollte seinen Sohn in die Welt einführen und er hat ihn jetzt auch nicht mit einer Eskorte von 1000 Engel und unter Posaunenschall halt auf die Erde gebracht. Habt ihr schon gelesen, die Weihnachtsgeschichte? Gott selber hat sich halt einfach diesem System Familie halt anvertraut. Er hat sich absolut verletzlich, hilflos hingegeben, indem er seinen Sohn als Säugling in die Welt gebracht hat. Ich finde, also irgendwie steckt da was drin, was ich nicht so ganz in Worte fassen kann. Also Gott selber hat seinen eigenen Sohn halt einfach Josef und Maria anvertraut halt und gesagt, mach mal. Also er hat ihn auch in dieser Weise vertraut. Also Gott ist sehr wohl in der Lage, halt einfach auch Menschen zu schützen, halt auch einfach in der Kindheit und seine Hand über die zu halten. Josef und Maria waren ja auch nicht perfekt und trotzdem hat Gott seinen Sohn ihnen halt anvertraut. Da steckt auch dieser riesen Vertrauensvorschuss drin, den Gott uns halt gibt. Wenn du Vater bist und Mutter bist, hast du einen riesigen Vertrauensvorschuss von Gott bekommen, weil Gott dir was super Kostbares anvertraut hat. Riesiger Vertrauensvorschuss. Das zeigt auch die Liebe Gottes zu dir, wenn du Vater und Mutter bist. Gott vertraut dir so sehr, dass er dir was ultra Kostbares anvertraut. Ja. Ja, wie gesagt, und Kinder sind ja erstmal total unproduktiv halt einfach und in den ersten Jahren halt einfach, da merkst du ja im besten Fall halt einfach so diese Grundannahme, dass ja das, was in den ersten Jahren läuft, halt einfach so dieses grundsätzliche, ich kann gerade nichts beitragen, ich kann nicht das Geschirr abwäschen, das Einzige, was ich Produktives mache, ist meine Windeln voll zu machen. Und trotzdem ist da wer, der sich um mich kümmert, der mich halt annimmt und so weiter. Und das hat Jesus auch alles mitgenommen, halt einfach in dieser ersten Zeit halt. Aber auch dann, als er dann irgendwann so weit war über die ersten 30 Jahre Jesu, wird jetzt nicht viel berichtet. Da gibt es jetzt keine 5 Bücher in der Bibel drüber, sondern es wird relativ knapp in einem Kapitel ein bisschen behandelt, dass er dann älter geworden ist, sich trotzdem untergeordnet hat, seine Eltern geehrt hat. Und dann irgendwann aber, bevor Jesus sichtbar halt einfach seinen geistlichen Dienst angefangen hat, hat er ja auch erst die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und er hat außerdem von Gott diese Bestätigung empfangen, dass Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bevor Jesus irgendein Wunderzeichen getan hat, irgendein großes Werk, irgendetwas. Er war nur Zimmermann vorher gewesen. Jedenfalls sagt Gott zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch dann direkt im Anschluss halt, wenn du das liest halt, am Anfang steht glaube ich in allen drei Evangelien, kannst einfach fangen in irgendeinem Evangelium an, guck dir den Anfang an, wo Jesus aufkreuzt, dann wird er getauft und direkt im Anschluss die Versuchung, wo der Teufel ihn versucht und er versucht ihn immer damit, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das und das. Also das, was der Teufel in Zweifel zieht, ist, wenn du Gottes Sohn bist. Also was er halt in Zweifel zieht, ist die Identität Jesu und diese Sohnschaft halt. Und das, ich glaube ehrlich gesagt, dass sich die Strategie da nicht groß geändert hat. Also ich glaube auch, was der Teufel zuallererstes halt bei dir versucht, ins Unklare zu ziehen, ist deine Identität halt einfach und deine Position als Sohn halt. Weißt du, er hat einfach zu Jesus gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ehrlich gesagt, genau das Gleiche sagt er bei jedem von uns. Er sagt auch über dich, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Klar sagt Gott dir das. Also es ist echt zutiefst wahr, sagt Jesus dir definitiv. Also Gott hat nur eine endliche Liebe für dich und du bist echt sein Lieblingssohn. Und da sind wir halt einfach nicht immer so gegründet drin. Also ich merke halt einfach, verstandesgemäß wissen wir viel. Wir sind hier Christen mit vollen Köpfen, die über 10, 20 Jahre einen Haufen guter Predigten gehört haben. Aber es ist halt nicht immer so alles, was wir hier so präsent haben, auch hier so präsent. Und ich weiß nicht, ob alle von uns in dieser Sache, boah, ich bin wirklich ein Lieblingssohn Gottes, eine Lieblingstochter Gottes, ob wir da wirklich immer so sicher sind. Also ich merke dann halt schon teilweise, dass da noch so ein paar Fragezeichen dann immer sind, wo du dich dann halt schon noch irgendwie so als Christ zweiter Klasse fühlst, wenn du halt irgendwie gerade mal nicht so hammer drauf bist und vielleicht nicht die mega geistlichen Erfolge und Überwindungsschritte halt gerade vollbracht hast. Wo du dann denkst, boah, was bin ich denn überhaupt für ein Christ? Ich sehe, das ist kein Problem für euch. Ihr seid so extrem gut mit dem Herrn unterwegs und heilig, dass das kein Problem für euch ist. Also zwischendurch merke ich halt schon, dass da noch irgendwie ein paar Sachen, ein gewisser Mangel halt einfach ist. Und da ist halt einfach, das zu begreifen, boah, ich bin Lieblingssohn Gottes, ist, glaube ich, eine große Sache im christlichen Leben. Ja, also ich will da jetzt gar nicht auch zu sentimental werden halt einfach, aber du bist definitiv ein Lieblingssohn Gottes. Also das merke ich halt, also... Boah, ey, wenn ich jetzt mag, also ich meine, als Vater merkst du es ja plastisch, weißt du, wenn ich jetzt meine Söhne ansehe, die gehen mir echt teilweise mächtig auf den Keks. Mächtig. Okay. Der Noah auch schon, bei dem ist halt meistens so dieses Quengelige halt einfach, der nervt da manchmal halt echt ohne Ende halt. Also ständig halt so dieses weinerliche halt, aber der Elias! Und der Elias geht mir auch teilweise echt mega auf den Keks halt mit seiner Art. Ich denke, meine Frau kann es auch bestätigen. Aber weißt du, das ändert jetzt, und das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, das ändert überhaupt nichts daran, dass das meine Jungs sind halt einfach. Es ist völlig klar, dass das meine Jungs sind. Und es ist bei Gott gerade mal so und nochmal Faktor 1000. Ja, du gehst Gott teilweise mächtig auf den Keks mit deiner Sünde, mit deiner Bockigkeit, deinem Ungehorsam, deinen Neigungen halt einfach der Welt ständig nachzurennen. Aber es gibt ein großes Aber. Aber du bist sein Junge. Das gibt dir auch eine große Sicherheit. Weißt du, sonst ist, wenn man so eine Unsicherheit in dieser Identität hat, es gibt ja alle möglichen von Auswüchsen davon. Kann auch heißen, dass du ständig irgendwie am Ackern und Arbeiten bist und ständig in der Gemeinde halt alles Mögliche machst, halt, weil du halt irgendwie Bestätigung brauchst oder so. Aber es ist halt einfach, außer dieser Liebe Gottes halt einfach, gibt es halt nichts, was dich jetzt so fundamental in dir drin richtig sicher macht. Erfolg ist es nicht. Weißt du, dein Erfolg macht dich nicht sicher halt einfach, weil wenn du Erfolg hast, dann wirst du nur umso unsicherer, dass du ihn verlierst halt einfach. Und was passiert halt, wenn du mal nicht performen kannst? Wer bist denn dann noch? Also kannst dich jetzt nicht an Erfolg und an deine Leistung halt einfach binden, weil wer sagt dir, dass du das Level aufrechterhalten kannst? Kannst dich auch nicht wirklich dann, du kannst dich selbst nicht mal an Menschen binden. Ich meine, wir haben ja jetzt eben gesagt, dass Gott ganz viel von dieser Annahme und Bestätigung halt einfach durch Menschen uns zuteil werden lässt, durch unsere Eltern und so weiter. Aber selbst Menschen sind ja nicht immer hundertprozentig vertrauenswürdig. Die enttäuschen dich auch immer mal. Hast du wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass du halt einfach Leuten vertraust halt einfach und das Vertrauen wird nicht belohnt. In letzter Konsequenz halt deine Sicherheit muss in der Liebe Gottes sein. Was machst du denn, wenn die Leute weg sind? Bei Jesus waren die Leute zwischendurch auch immer mal weg. Am Anfang große Menschenmengen, boah, was bist du für ein toller Prediger, Jesus. Du machst Wasser zu Wein. Dann hat er mal eine harte Rede gebracht und dann waren nur noch 12 übrig von den 5000, weißt du? Ich meine, was machst du dann, wenn du in deiner Identität nicht sicher bist? Was machst du denn, wenn auf einmal nur 5 Leute da sind, dir zuhören wollen? Was ist, wenn gar keiner gerade da ist, dir zuhören will? Wer bist denn da noch? Also deine Identität, die muss in Jesus sein, die muss in der Liebe Gottes sein. Die muss für mich in der Liebe Gottes sein. Das halt, junge Leute haben das teilweise, merke ich halt, also ich merke, dass junge Leute es teilweise nicht so gecheckt haben. es ist auch schwierig, denen das zu vermitteln. Halt irgendwie, wenn du Anfang 20 bist, denkst du halt, du bist unbesiegbar, unsterblich und lebst für immer und bist immer der heißeste, genialste und stärkste mit den dicksten Muckis. Sorry, Rafa. Ja, bist du, klar bist du es, aber weißt du, so, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Raphael jetzt in der Richtung ist, aber jetzt als junger Mensch teilweise weißt du halt einfach auch nicht, wie zerbrechlich manche Sachen im Leben sind. Du hast halt einfach nie wirklich was, musst halt schon auch mal erlebt haben zu scheitern im Leben, sonst was wirst du schon sagen, ey. Irgendwann am Anfang in Hadamar noch in der Gemeinde hatte der Klaus Ringelstein, falls ihr den noch kennt, der hatte so eine Predigtillustration. Da ging es auch so um die Stärke Gottes und unsere Zerbrechlichkeiten. Er hatte dann zwei Streichhölzer dabei und einen fetten Nagel. Und er meint halt jetzt immer das Streichholz da und zerbricht das. Halt das Streichholz zerbrochen. Und dann hat er das andere Streichholz hat er an den fetten Nagel gebunden. Ja? Und da konntest du so viel dran machen, wie du wolltest. Das hast du nicht zerbrochen bekommen. Das fand ich ein super Bild. Also offensichtlich auch jetzt 15, 20 Jahre später ist es mir immer noch präsent. Wir sind halt einfach von unserer Art her zerbrechlich. Deine Persönlichkeit, deine Charakterstärke, deine geniale, sympathische Art halt einfach und wie hammer und kompetent du bist halt einfach, es ist zerbrechlich von seiner Wesensart her. Wenn du dich darauf verlässt, bist du zum Scheitern verurteilt. Du wirst definitiv irgendwann in deinem Leben wirst es mitbekommen, dass es doch alles ein bisschen zerbrechlich ist und du nicht alles voll unter Kontrolle hast. Aber wenn du an den fetten Nagel festgebunden bist, bist du nicht mehr zerbrechlich. Und so ist es halt. Wir sind echt zerbrechlich halt, aber wenn wir an den fetten Nagel gebunden sind, sind wir nicht zerbrechlich. Wenn du an die Vaterliebe Gottes festgebunden bist, dann bringt dich nichts mehr aus der Ruhe. Deswegen glaube ich, dass da ein sehr starker Ruf Gottes ist. Lass diese Vaterliebe Gottes ganz präsent werden in dir. Ist jetzt halt einfach die Frage, wie holt man sich das praktisch? Und ich sehe mich da auch noch auf dem Weg halt. Also ich merke halt, dass da ganz viel passiert ist über die letzten 20 Jahre und es ist ja auch nicht immer nur Vaterschaft, immer nur das Thema. Also mal ist das ein Schwerpunkt, mal das, mal arbeitet Gott an dem, mal an dem. Aber wie gesagt, also ich würde dich sehr ermutigen, halt einfach, geh doch nochmal ins Gebet mit der Sache halt einfach und frag Gott einfach mal, wie denkst du wirklich über mich? Wie denkst du denn über mich? Weißt du, weil einige Bilder, wie du jetzt über dich denkst und wie du denkst, dass Gott über dich denkt, sind nicht wahr. Ich wiederhole es nochmal, weil es jetzt ein bisschen, also einiges, wo du jetzt, was du über dich denkst, oder auch, was du denkst, was andere über dich denken. Oder was du denkst, was Gott über dich denkt. Nicht alles von dem stimmt auch. Also nicht alles von dem, was du jetzt denkst, wie Gott denkt, stimmt. Wenn du ständig irgendwie das Gefühl hast, oh Gott ist so unzufrieden mit mir und Gott ist bestimmt sauer. Also dieses, ich glaube, dass dieses fundamentale, boah, du bist mein Junge, du bist meine Tochter, halt einfach das musst du dir geben lassen. Frag doch einfach mal Gott wirklich, wie denkst du wirklich über mich? Ich meine, wenn Gott reden kann, und das glaube ich, dann muss er doch auch zu dir reden können. Frag doch einfach mal Gott, wie denkst du über mich? Das wäre, denke ich, so eine Anwendung der Predigt. Ja, okay, ich komme zur Zusammenfassung. Also wie gesagt, es waren 1200 Bibelstellen, es waren noch mehr Aspekte drin, aber die kriege ich jetzt nicht in der Predigt unter. Ich hoffe, es ist okay, es muss okay sein. Kurze Zusammenfassung. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu vergeben steht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die darum bitten? Unsere Vaterliebe, unsere Mutterliebe, Familie halt als System halt einfach, es bildet Gottes Wesen ab, aber es bildet leider sehr verzerrt ab oder teilweise verzerrt, teilweise sehr verzerrt, teilweise ultra verzerrt, teilweise nur ein bisschen verzerrt. Du siehst halt einfach in den guten Dingen, die Menschen ihren Kindern geben, siehst du, wie Gott ist. Nur halt einfach in tausendfach genialerer Weise. Und das Zweite ist, jeder von uns hat ein bisschen Ballast, schleppt jeder noch mit halt. Und ich kann dich nur ermutigen, bring den Ballast mal Gott. Bring deinen Ballast in diesem Bereich mal Gott und sag halt einfach, boah, was sagst du dazu überhaupt? Gott kann deinen Mangel ausgleichen, wenn du vielleicht jetzt gar keinen Vater oder keine Mutter hast oder die nie da waren in den prägenden Zeiten. Gott kann deinen Mangel sehr wohl ausgleichen. Muss nicht immer mit dieser Vaterwunde und diesem riesigen Mangel halt durchs Leben laufen, so verkrüppelt halt. Das kann Gott dir definitiv füllen. Also kann ich definitiv bestätigen, dass in einigen Bereichen, wo ich echt einen argen Mangel hatte, halt einfach, wo Gott das wirklich ausgefüllt hat. Das ist noch immer nicht der Weg zu Ende, das ist dann auch wieder klar halt einfach. Aber Gott ist definitiv meinem Mangel sehr stark begegnet in einigen Bereichen. Ja. Du stehst auf den Schultern deiner Väter und du bist beeinflusst durch die Generation deiner Väter im Positiven wie im Negativen. Wenn du siehst, dass halt einfach deine Elterngeneration, die Großeltern, dass dann ein Muster halt von unguten Sachen drin ist, dann tritt da raus. Da hast du Autorität drüber in deinem Leben zu sagen, nein, bei mir ist Schluss. Da möchte ich dich auch ermutigen, halt einfach zu sagen, in deinem Leben, bei mir ist Schluss. Klar mag das bei meiner Mama so gewesen sein, bei meiner Großmutter und bei meiner Großtante, aber bei mir ist Schluss. Also diese Autorität hast du in deinem Leben, das möchte ich dich auch ermutigen zu machen. Auf der anderen Seite, wenn du ein positives Erbe hast, achte das. Viele Sachen, was ich von meiner Elterngeneration bekommen habe, bin ich super dankbar für. Ich wohne im Haus, was ich nicht selber gebaut habe, was mein Vater mitgebaut hat mit seinen Händen. Bin ich super dankbar für. Achte das und ehre das Erbe, was du bekommen hast. Und dann ist das Ziel, dass du weitergehst als deine Elterngeneration. Ja, und letzte Sache. Gott hat echt so eine mega Liebe für dich. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt nicht nur so sentimental auf einer Gefühlsebene ankommt, aber ich hoffe, dass ganz stark Gott zu jedem Einzelnen redet und auch noch dir nachgeht und einfach dir ganz stark deutlich macht, nein, Mann, du bist nicht irgendwie zweite Klasse Christ. Für Gott bist du genauso präsent wie jeder einzelne andere. Gott sieht dich ganz genauso wie jeder einzelne andere und er hat dieselbe Liebe, und das sagt tatsächlich die Bibel, was ultra drastisch ja ist, er hat dieselbe Liebe für dich wie für Jesus. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen mindboggling, das können wir nicht mehr ganz vom Verstand erfassen. Aber Gott hat eine unendlich tiefe Liebe für dich. Und ja, deine menschliche Natur ist zerbrechlich, deine Stärken sind nicht für die Ewigkeit. Aber wenn du dich festbindest halt an den Starken, an Jesus und an Gott den Vater, dann wirst du nicht zerbrochen. Dann kann kommen, was wolle im Leben, und du wirst nicht zerbrechen. Ja, lass uns doch nochmal ganz kurz aufstehen und beten. Machen wir das? Ja, also wie gesagt, als erstes möchte ich dann nochmal ganz kurz zu der Gruppe Leute reden, die du jetzt vielleicht keine Beziehung zu Gott hast. Ein Kind Gottes zu sein ist kein Automatismus. In Johannes 1 steht, denen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Du wirst nur ein Kind Gottes, wenn du dein Leben Jesus hinlegst und aus Neuem geboren wirst halt einfach. Sonst, ja klar, bist du ein Stück weit im Ebenbild Gottes geschaffen, aber du hast ein Problem, nämlich ein zartes, komisches, sündiges Herz. Und das muss erstmal bereinigt werden. Von daher würde ich als allererstes nochmal die Gelegenheit geben, einfach wenn du jetzt merkst, das hat mich schon angesprochen, habe nicht alles verstanden, aber es zieht mich in meinem Herzen halt einfach, einen Schritt auf Gott zuzutun. Lass uns doch einfach zusammen beten. Ihr könnt nachbeten, so ihr mögt. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst und dass du deinen Sohn Jesus für mich in den Tod gegeben hast. Ich habe gesündigt und ich bitte dich um Vergebung. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Vater. Ich will als dein Kind leben. Amen. Gut, ich bete noch mal ganz kurz für euch. Jesus, ich danke dir für jeden, der zugehört hat, ob es jetzt hier im Raum ist oder vor seinem Computer oder was weiß ich. Ich bitte, dass du jedem Einzelnen begegnest. Unsere Worte menschlicher Weisheit bewirken nichts. Aber wir können niemanden zu irgendwas überreden. Auch Jesus, das Gefühlsmäßige ist es nicht immer, aber Jesus, ich bitte, dass du jedem von uns eine tiefe Offenbarung in seinem Herzen gibst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns nachgehst, Herr. Ich bitte dich, dass da, wo wir Baustellen haben, Herr, dass du hilfst, uns das zu bereinigen in den nächsten Zeiten überhaupt der Hoffnung zu bekommen, dass es mal anders wird, Herr. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass da, wo wir Mangel haben und eine große Unsicherheit, ich bitte, dass du uns da ganz viel Sicherheit gibst in deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du uns wirklich klar machst und uns bestätigst, dass wir deine wirklich Lieblingssöhne, Lieblingstöchter sind. In Jesu Namen, danke. Amen. Gut. Wäre irgendwie noch ganz cool, wenn ihr füreinander noch beten könntet. Kann man das machen? Wir nehmen uns noch eine Minute bei wohligen Lobpreisklängen im Hintergrund. Und ich möchte dich bitten, dir einfach mal eine Person zu schnappen, die in deinem Corona-Abstand ist. Also ich weiß nicht, jetzt, was jetzt illegal wäre. Ich habe keine Ahnung, ob wir mit Maske auch das... Jedenfalls such dir eine Person und segne die mal in diesem Bereich, okay? Dass er wirklich erkennt, dass er Lieblingssohn, Lieblingstochter ist. Du hast eine Minute, und wenn die Minute vorbei ist, kommt meine Frau auf die Bühne und wir schließen den Gottesdienst. Danke euch fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.